Die sind unglaublich überlebensfähig, diese kleinen Vögel. Die haben erstaunlich dafür, dass sie so kleine Flügel haben. Dann können sie erstaunlich viel schnell auch fliegen. Aber die sind immer eine Reise wert. Also manche Leute fahren dahin, die wollen nur die Papageientaucher sehen. Solche Leute habe ich kennengelernt. Und das ist, die sagen, das ist eine Reise wert. Die sind so lustig und so niedlich.
Einen wunderschönen guten Morgen zu Nimm ich mit, der Urlaubspodcast der Dertour Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist Tourismusexpertin Saini Savané. Hallo, liebe Saini.
Hallo Dominik, ich freue mich wie verrückt auf die heutige Folge mit wieder geballter Touristikkompetenz, in dem Fall sogar Airliner-Kompetenz. Klar, was braucht ein Reiseveranstalter wie Dertour, um diese ganzen Urlaube zu machen? Also die Urlaubsmacher brauchen starke Airline-Partner an ihrer Seite. Und da kriegen wir, ich glaube, mehrere Jahrzehnte Erfahrung heute aus einer wunderschönen Region. Und ich möchte schon mal direkt spoilern, ich liebe seine Airline, alleine schon deswegen, weil sie ein ganz, ganz tolles Musikfestival mit super Bands immer organisieren, wo ich unbedingt mal mitgenommen werden möchte.
Darüber werden wir sprechen. Schön, dass du bei uns bist, Arthur Bollason von Iceland Air. Hallo Arthur.
Hallo ihr beiden.
Ja Arthur, du bist ein waschechter Isländer, zudem ein vielbereister Autor, warst 20 Jahre auch Reiseleiter. Ja, ich würde eigentlich sagen, erzähl ein bisschen von dir, aber wahrscheinlich, das sprengt schon eigentlich unsere zwei Folgen. Vielleicht fangen wir damit an, wo bist du geboren und aufgewachsen und wo lebst du heute?
Ja, ich bin, kann man sagen, ein waschechter Isländer. Wir Isländer stellen gerne so unsere Ahnenkunde auf, wenn wir so ein bisschen älter werden. Und wir können ja unsere Vorfahren bis zu der Wikingerzeit zurückverfolgen. Und ich bin so waschecht, dass überhaupt kein Ausländer in meiner Ahnenkunde zu finden ist, in meiner Ahnentafel. Bis auf einen, da hat sich ein dänischer Bäckermeister im 18. Jahrhundert an meine Urgroßmutter reingeschlichen. Aber ansonsten bin ich so waschecht, wie man sein kann. Ich bin in der Hauptstadt Reykjavik geboren und aufgewachsen und bin allerdings ein bisschen fremdgegangen als Kind, weil mein Vater war einer der Pionieren von Iceland Air, von unserer Airline, und lebte viele Jahre in New York. Und als Kind bin ich dann immer 3-4 Monate im Jahr nach New York geflogen und habe also einen Teil, sprach also Englisch als Kind bereits. Aber heute lebe ich abwechselnd in Reykjavik und Berlin. Es kommt darauf an, was ich gerade tue. Ich übersetze Bücher, ich schreibe Bücher, ich mache Dokumentarfilme und verschiedene andere Sachen und arbeite für Islander. Und je nachdem bin ich mehr in Reykjavik oder Berlin.
Ja, toll. Wow. Toll.
Wow, also was für eine Expertise, was für ein Aufgabenfeld. Also ich glaube, da können wir sehr dankbar sein, heute von dir mehr zu Island zu hören.
Ich muss nur dazu sagen, wir sind natürlich immer so vielfältig wie Isländer. Das ist ein Charakterzug von den Isländern, weil wir so wenige sind, dass wir überall Hand anlegen müssen. Deswegen sage ich oft aus Witz, wir sind die professionellsten Dilettanten dieser Welt.
Okay, damit ist schon mal das Thema gesetzt für heute. Sag mal, wann bist du denn das nächste Mal in Island? Also wenn du, das wird ja wahrscheinlich, wenn du regelmäßig 3-4 Mal im Jahr da bist. Wann bist du das nächste Mal in Island?
Ich werde vermutlich Ende Oktober das nächste Mal da sein.
Okay. Sehr schön, sehr schön. Und was sind so deine konkreten Aufgabenfelder, die du auch bei Iceland Air übernimmst? Du kommst mir schon vor wie so ein Repräsentant. Ja, das hört sich so an, als ob du einfach deine Airline, deine Inseln, einfach deine Heimat auch vertrittst, so nach außen. So kommt mir das vor.
Ja, so ein bisschen. Also ich bin schon seit 20 Jahren direkt mit Iceland Air verbunden. Ich saß ja lange Zeit bei denen in Frankfurt im Büro. Aber ich kümmere mich heute so um Kontakte zu den deutschen Medien. Ich begleite sehr viele Journalistenreisen immer nach Island und Medienvertreter und mache damit in Filme oder Sendungen. Und außerdem helfe ich Islander aus bei Messeauftritten und diversen PR-Aufgaben, also verschiedenster Art.
Ja. Und es soll natürlich heute vor allem ja um Iceland Air gehen, aber auch um Island, um deine Heimat. Und von Deutschland und der Schweiz nach Island kommen wir wie am besten. Was ist so das Bestmögliche? Von wo fliegen wir ab? Wie lange fliegen wir überhaupt? Ich weiß, ich bin natürlich auf dem Weg in die USA schon oft über Island geflogen. Ja, bin aber selbst noch nicht in Island gewesen, leider, Arthur.
Oh, das muss natürlich gebessert werden. Aber es gibt im Sommer Direktflüge nach Island aus München, Frankfurt, Berlin, Hamburg und aus der Schweiz, aus Zürich und Genf. Und die Flugzeiten dauern unterschiedlich lange, also aber in der Regel so von 3,5 bis 4 Stunden. Manchmal schneller, es kommt auf die Winde über dem Atlantik an, aber das ist so die die Zeitspanne, die man braucht, um nach Island zu recht nach Island zu fliegen, 3,5 bis 4 Stunden.
Also wow, weil in dieser kurzen Zeit bist du dann in einer anderen Welt schon, oder?
Oh ja, das kann man ruhig sagen. Also es gab ja mal vor vielen, vielen Jahren im Stern diese Island-Kampagne, da stand immer Island ganz anders. Aber ich denke, man kann Island in Kürze nicht besser beschreiben als mit diesen beiden Worten. Island ist halt ganz anders.
Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt fliege und du sagst, es sind dann eben 3,5 bis 4 Stunden, je nachdem, wo ich einsteige, ist es dann noch so, dass du sagst, auch bei 3 bis 4 Stunden Flugzeit oder 3,5 bis 4 Stunden Flugzeit, sollte ich schon darauf achten, dass auch in der Beratung, dass auch das Der-Tour-Portfolio, dass da die Möglichkeit ist, verschiedene Sitze auszuwählen oder dass man weiß, in welcher Kabinenklasse man fliegt, weil Iceland Air ja auch wirklich dafür bekannt ist, dass einem das Fliegen sehr angenehm zu machen.
Ja, wir machen uns große Mühe, das Fliegen so angenehm wie möglich zu machen. Wir haben eine sehr, sehr moderne Flotte und du hast es schon angesprochen, also in unseren Fliegern gibt es 2 Klassen, also die Economy Class und die sogenannte Premium Class oder wie wir sie nennen, die Saga Class. Das passt natürlich sehr gut als Bezeichnung für die Klasse auf der Saga Insel, wie Island oft genannt wird. Und wir haben außerdem, wenn die Der-Tours-Leute und Touristen nach Island fliegen, dann werden sie sich freuen über große Beinfreiheit. Langweilen tut man sich nicht im Flieger. Wir haben ein sehr, sehr schönes Board-Entertainment-System mit einer riesengroßen Auswahl von Filmen. Also ich lerne da, wenn ich fliege, und ich fliege sehr oft, immer die neuesten Filme kennenlernen, die gerade mal im Kino sind. Und wir haben eine Menge von guter Musik nach allen Richtungen hin. Und außerdem muss man nicht verdursten unterwegs. Wir haben kostenlose Softdrinks, die angeboten werden. Und wenn jemand unbedingt ins Netz will, dann haben wir Wi-Fi auch noch an Bord. Das sind so einige Bequemlichkeiten, über die man sich freuen kann, wenn man dahin fliegt.
Ja. Iceland Air. Und man fliegt aber immer nach Reykjavik beziehungsweise Keflavik. Das ist euer internationaler Flughafen. Ja. Und von dem wird es dann auch weiter in die USA oder was auch immer gehen, wenn man das möchte. Aber das ist dann, ich sag mal, das Einfallstor. Und damit ist man dann direkt bei der Hauptstadt.
Ja, so ist es. Und Keflavik ist ja nur etwa 35 Minuten Autofahrt von Reykjavik entfernt. Und da landen, wie du sagst, alle unsere ausländischen Flieger, alle Islander Flieger landen dort. Und wir haben ja auch noch einen Binnenflughafen in Island, also in Reykjavik, von denen man auch in andere weitere Städte und Regionen fliegen kann. Und diese Binnenflüge werden auch von Islander inzwischen veranstaltet. Die gehören zu uns, zu unserer Airline. Und da gibt es die Möglichkeit, zahlreiche interessante Orte im Lande mit den Binnenfliegern zu besuchen. Man kann da zum Beispiel im Nordwesten den Ort Ísafjörð nennen, ein sehr spannender Ort, oder im Osten den Hauptort Egilsdalir, auch auf dem Programm von vielen Rundreisen gehört in der Regel dazu. Und das schöne Örtchen oder Städtchen Akureyri, meine Freundin Akureyri würden sagen, das ist eine Stadt, pass auf, was du sagst. Aber wenn man das mit deutschen Maßstäben misst, da muss man sehr vorsichtig sein, da wohnen nur um die 20.000 Leute. Und das würde man auf jeden Fall keine Metropolen nennen im Deutschen. Aber jedenfalls, die Nordländer sind unheimlich von sich eingenommen. Die sind sehr stolz auf sich. Die haben eine sehr schöne Ortschaft. Und die einzigen großen Nationalisten beziehungsweise Lokalpatrioten, die ich in Island kenne, das sind die Einwohner von Akureyri. Die sind so stolz auf ihre Ortschaft. Ist wunderbar. Und genießt auch große Popularität. Also das sind so die Hauptorte, die von Island, von unseren Binnenflügen eingeflogen werden, von Reykjavik.
Ah ja. Das ist dann auch gleich die Schnittmenge zu Berlin, Arthur. Ne? Der Berliner, der liebt ja seine Stadt auch sehr. Ne? Der gibt ja nichts auf andere Städte, sondern der sagt, ich bin Berliner und das ist das Schönste, was es gibt. Deswegen fühlst du dich wahrscheinlich dann auch so wohl.
Ja, genau. Man merkt da so gewisse Gemeinsamkeiten, so geistige Gemeinsamkeiten mit den Berlinern als Isländer.
Ja, ja. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass du würdest sie als Nordländer bezeichnen, die Menschen in, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, Akureyri.
Ja, das habe ich verstanden.
Nordländer. Nordländer wäre, also das heißt Südländer, Reykjavik sind Südländer und oben sind die Nordländer und so bezeichnet man sich untereinander auch.
Genau, das ist, und da gibt es einen ziemlich, also es gibt so Neckereien zwischen den beiden Landesteilen, kann man sagen. Also die Akureyri, es ist, man spricht zwar Isländisch in beiden Orten, in Akureyri und in Reykjavik, aber etwas unterschiedlich. Die einzigen Dialekte, die es gibt, die gibt es da im Norden, wo die ein bisschen mal anders die Sprache benutzen und anders die Worte betonen. Und, aber das ist sehr lokal. Und aber das man neckt sich so ein bisschen. Ne?
Mhm. Ja, gehört ja,
das
dazu.
Das kennen wir. Ja, genau. Ist es dann im Norden, also bei den Nordländern im Sommer vielleicht auch ein bisschen kühler oder sogar umgekehrt? Wie ist das? Wir hatten das Thema jetzt auch im letzten Podcast, also dass wir immer ab und zu mal umdenken müssen. Wie ist es denn auf Island, also bei euch dann im Süden oder bei Ihnen im Norden? Gibt es da Temperaturunterschiede?
Geringe Temperaturunterschiede, weil das Land ist ja nicht so breit. Das ist ja nur 300 Kilometer breit. Und es gibt geringe Unterschiede. Im Sommer ist es ähnlich, sind ähnliche Temperaturen dort. Nur im Winter, aufgrund der Polarströme, die an die Nordküste kommen, ist es im Winter im Norden etwas kühler. Aber generell muss man sagen, zu den Temperaturen in Island, weil viele Leute meinen, das habe ich oft gemerkt, wenn ich mit Deutschen spreche, dann sagen sie, oh, sie kommen aus Island. Geschweige dann die Amerikaner, die man trifft, die sagen, oh, that must be very cold. Und ich muss aber dazu sagen, wenn Leute mich also sehr, sehr mitleidend angucken, dass ich aus so einem kalten Lande komme, dann muss ich mal schon sagen, so kalt ist es gar nicht in Island, wie manche glauben, weil wir haben kühle Sommer. Im Sommer geht es nicht, in der Regel nicht weit über 20 Grad. Also meistens sind die Durchschnittstemperaturen etwas drunter. Aber im Winter, wir haben milde Winter wiederum und dann wird es nicht so kalt. Und ich kann nur hinzufügen, für all diejenigen, die immer wieder sagen, das sage ich den Leuten doch, wenn sie mich fragen, ist das nicht schrecklich, aus so einem kalten Land zu kommen? Da sage ich, wissen Sie, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gefroren habe? Das war in Freiburg im Schwarzwald. Da kam ich als Student nach Deutschland und dann ist mir arschkalt geworden. Und es ging unter minus 20 Grad und meine liebe Vermieterin, bei der ich Untermieter wohnte, sie hat dann mir auf die Schulter geklopft und gesagt, na du Isländer, du die Freunde, bitte die, das ist der Klima. Ich sagte, ich konnte damals nicht so gut Deutsch. Und ich konnte ja nicht erklären, dass ich noch nie im Leben so gefroren habe, wie im Schlafzimmer. Aber so viel zu den Temperaturen da oben.
Ah, also es ist nicht nasskalt, würde ich
Nein,
jetzt auch so ein bisschen
nasskalt. Daraus. Nein, es genau. ist relativ trocken. Das Wetter. Aber hier ist es, in Deutschland ist es häufig an vielen Stellen also sehr feucht.
Ja.
Und diese Feuchtigkeit, die haben wir nicht.
Sehr gut, sehr gut. Das hört sich danach an, dass man wunderbar, und so würde ich mir oder so stelle ich mir auch Island vor, ja, etwas unternehmen kann, eine Rundreise machen kann, rausgehen kann, idealerweise auch mit dem Auto. Da gibt es ja bei Derzo auch wunderschöne, gerade auch nachhaltige Rundreisen. Vielleicht können wir mal eine besprechen, die können wir dann auch in den Shownotes verlinken. Gerade die große Island-Rundreise. Das ist eine Autoreise und du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, Arthur, dass das in Island sehr besonders ist, gerade mit dem E-Auto auch unterwegs zu sein. Das funktioniert.
Ja, die Isländer sind auf dem Gebiet, also was technische Errungenschaften anbelangt, da waren wir immer ziemlich weit vorne. Also auch wenn die Bevölkerung nicht so groß ist, sie ist immer sehr offen für technische Novitäten gewesen. Und es galt zum Beispiel für die Handys, ich glaube, die ersten Handys in Europa waren in den Händen von Isländern, also die liefen mit Handys rum, während also Leute immer noch mit altmodischen Telefongeräten die operiert haben. Und so ist es auch mit den E-Autos. Die Isländer haben die E-Autos sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, sind natürlich umweltbewusste Menschen und man kann, und das ist sehr wichtig, das Wichtigste beim E-Auto ist natürlich die Frage, kann ich mich darauf verlassen, dass ich rechtzeitig immer die nächste Tankstelle erreiche. Und es gibt Ladestationen für E-Autos rundherum im Land. Ich habe neulich eine Karte davon gesehen und ich kann behaupten, also es gibt überhaupt keine Probleme. Menschen können sich völlig beruhigt fühlen, wenn sie mit E-Autos durchs Land fahren, weil sie immer unter allen Umständen, wenn sie darauf achten, finden sie rechtzeitig eine Ladestation. Das ist das Schöne dran.
Das ist super. Also das kann man nicht oft genug erwähnen. Und vor allem, dass eben es nicht so ist wie vielleicht bei anderen Produkten, die man kennt, dass man den E-Mietwagen mit Zusatzkosten, also Aufpreis oder vielleicht auch vor Ort sich dann dazu auswählt, sondern dass das alles eben in dieser Derzo-Rundreise schon enthalten ist. Ja. Und dass man trotzdem rund um Island damit kommt, also wirklich die große Tour machen kann.
Ja, so ist es. Und das ist natürlich gerade an der Ringstraße. Es gibt diese Ringstraße um die Insel und das ist so die Hauptstraße, die rundherum führt, die gut über 1300 Kilometer ist, wenn man also in einem durchfährt. Und an der Ringstraße hat man ganz besonders großen Wert darauf gelegt, die Ladestationen in angemessenen Abständen zueinander zu legen.
Mhm. Perfekt, perfekt. Gibt es denn auch von dir einen Tipp für die perfekten Monate? Wir waren jetzt gerade schon so bei dem Thema, wie es im Winter ist. Also wir haben schon gelernt, etwas trockener, da reden wir auch in der zweiten Folge noch drüber als bei uns. Deswegen empfindet man die Temperaturen als angenehmer. Ich meine, ich sehe auch immer wieder Wellenreiter, die sich mit Ganzkörper-Neoprenanzug sogar ins Wasser begeben und quasi ganzjährig surfen. Also so kalt kann es ja gar nicht sein. Deswegen trotzdem die Frage, gibt es für solche Touren im Sommer noch Tipps von dir? Oder ist Iceland Air vielleicht auch mit einer stärkeren Taktung, wie man so schön sagt, im Sommer unterwegs? Wie ist da so das Sommer-Winter-Verhältnis?
Mir schlägt immer das Isländer Herz in der Brust etwas höher, wenn ich diese Zeilen von Heinrich Heine höre, im wunderschönen Monat Mai, wenn alle Knospen blühten. Ich denke, also mein Lieblingsmonat, sage ich immer, ist Monat Mai. Mhm. Und warum? Da beginnt der Frühling und es ist ein unbeschreibbares Gefühl, den Frühling so nördlich wie in Island zu erleben, weil man muss dabei bedenken, also die Natur, die wacht aus dem Winterschlaf, die erwacht aus dem Winterschlaf und kleine Bäche, die verwandeln sich plötzlich in Amazonenflüsse und alles grünt und alles, die Farben ändern sich in der ganzen Landschaft und das ist eine ganz, ganz tolle Monat und im Mai natürlich, ich weiß, dass diese Reisen, und es geht, die fangen hier sehr häufig im Mai an, also da beginnt das Programm, da beginnt auch das Sommerprogramm von Icelandair und das ist mein besonderer Lieblingsmonat, aber natürlich ist, und es ist etwas ruhiger manchmal im Mai als in Juni, Juli, August während der Hochsaison. Und außerdem habe ich eine Schwäche für den Monat September, weil dann ändern sich die Farben der Natur, auch wenn die nördliche Natur wieder einschläft und anfängt zu schlummern. Das ist auch sehr schön, wenn das Birkenlaub sich in Rot verwandelt und so. Das ist ein Schauspiel ohnegleichen, also ein sehr, sehr magisches Schauspiel. Also Mai und September, würde ich sagen.
Und der ein oder andere wird aber natürlich aufgrund der Ferienzeiten im Hochsommer kommen und auch, weil er, ja, wie du gesagt hast, immer noch mit der Temperatur vielleicht schwanger geht, mit den Themen, dass er eben denkt, dass er im August oder im Juli da noch 2-3 Grad mehr haben kann, was ja manchmal auch stimmt.
Das ist auch in Ordnung. Und außerdem, wenn man natürlich ab Mitte Mai beziehungsweise im Juni und Juli kommt, dann hat man ein anderes Phänomen, was ich bezeichnen würde als die Zeit der nachtlosen Nächte, wie schon jemand so schön gesagt hat. Also da geht die Sonne natürlich im Grunde gar nicht mehr unter. Und die Mitternachtssonne, die man im Hochsommer hat, die ist unglaublich schön auch. Also das hat auch natürlich, diese Monate haben auch ihren Charme. Und es ist wahr, ein paar Grad wärmer kann es natürlich sein im Juli als im Mai. Das ist klar, also das ist ja in der Regel so. Aber wie gesagt, das ist nur die Frage, wann kann man und was sucht man?
Genau.
Was möchte man?
Ja, manche werden ja auch, also wir haben ja jetzt schon gelernt, dass manche die Möglichkeit nutzen, was ihr anbietet als Iceland Air, dass man auch mit dem Flieger eventuell die verschiedenen Landesteile besucht. Aber natürlich viel, viel bekannter ist das Thema, entweder selbst mit dem Auto reisen, haben wir auch schon gehört und gibt's ja auch Programm bei der Tour, aber auch das Thema Busreise. Also tatsächlich nach wie vor kenne ich das so, dass man sagt, vielleicht traut sich auch der ein oder andere nicht oder es ist für eine Woche erstmal toll, die Highlights von Island zu machen und dann vielleicht noch in Reykjavik oder in angrenzenden, auch teilweise Top-Hotels, noch zu verlängern. Also das kennst du ja durch deine ganze Geschichte mit dem Island-Tourismus auch, oder? Dass das immer noch so ist, dass auch Busreisen gut angenommen werden.
Ja, ich hab das natürlich erlebt durch die Zeit hindurch, dass viele Leute, wenn sie das erste Mal nach Island kommen, dass sie dafür einige Tage hinreisen und mit Bus herumfahren. Und da ist zum Beispiel so eine Reise wie diese, wenn man also in Reykjavik Station macht und von dort aus mit dem Bus diese Höhepunkte rundherum besucht, das ist sehr gut. Und manchmal kommen die Leute dann beim nächsten Mal, weil es gibt unheimlich viele Wiederholungstäter, die immer wieder nach Island reisen. Ja. Die lernt man immer wieder kennen. Manche, die sagen, ich war schon zweimal dort, ich fahre zum dritten oder ich fahre zum fünften Mal dahin. Ich kann mich da nicht losreißen von dem Land. Also Island nimmt sozusagen die Touristen, die Reisenden sehr stark in seinen Bann. Das ist ja, da ist irgendeine Magie in der Luft, die dafür sorgt, dass die Leute nicht so leicht davon wegkommen, wenn sie schon mal da waren. Aber diese Höhepunkte rund um Reykjavik sind viele. Also wenn jemand zum ersten Mal dahin fährt und der bucht so eine Reise, dann natürlich fährt er in Sky Lagoon, das ist ja am Rande der Stadt, aber Auf dem Programm steht zum Beispiel Snæfellsnes, das ist diese Halbinsel im mittleren Westen. Das ist eine Wunderwelt für sich. Da hat nicht zufällig Jules Verne diese Halbinsel als Ausgangspunkt für seinen Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde genommen. Und da ist ein Gletscher vorne an der Spitze, also ein magischer Gletscher, mit dem sogar magischer Glauben verbunden ist, dass da irgendwie so Kräfte, magnetische Kräfte von ihm ausgehen und so weiter und so fort. Und da ist Húsafell mitten in der Lava, eine unheimlich schöne Oase. Und da hat man, auf dem kann man auch an einem Tag die Südküste besichtigen mit vielen großen, schönen Wasserfällen. Übrigens gibt es in Island etwa 450 namentlich bekannte Wasserfälle, so nebenbei bemerkt. Wow. Und dann gibt es den Sólheimajökull, den Gletscher und diese berühmte Reynisfjara, den schwarzen Strand, der immer wieder hervorgehoben wird als eine sensationelles Erlebnis. Da muss man allerdings äußerst vorsichtig sein. Da sind Leute unvorsichtig gewesen, weil da ist die Brandung sehr stark. Aber das ist eine ganz, ganz sensationelle Anblick. Und also es ist sehr schön, wenn ich als Reisemensch dann empfehlen würde, den Leuten, da sage ich beim ersten Mal einfach mal so eine Woche nach Island fahren und Station machen in Reykjavik und dann diese Touren rundherum ausnutzen. Das ist eine sehr schöne schönes Arrangement zu Beginn und dann
als Standortrundreise meinst du das im Grunde genommen? Du meinst ja, dass man von Reykjavik aus dann immer sternförmig, wie man auch sagt, ausschweifen kann.
Ja, genau.
Und von dort aus, also quasi doch in Reykjavik wohnen bleiben. Damit hast du mir jetzt einen sehr guten Tipp gegeben, weil tatsächlich hatte ich diese Reise so schon mal geplant und ich glaube, das ist auch für viele Interessierte für Island, die noch nicht da waren, wie du gesagt hast, fürs erste Mal nicht sofort, also wenn man es kann, wenn man die Zeit hat, natürlich perfekt auch alles kennenlernen, aber man kann auch erstmal nur Reykjavik und Umgebung machen und das auch im Winter, richtig?
Ja,
da können wir auch in der zweiten Folge nochmal, wie sich das dann im Winter verändert.
Genau, rund ums Jahr, das ist möglich, weil all diese Sachen sind in der Regel vollkommen zugänglich im Winter.
Island ist ja auch bekannt für die süßen kleinen Papageientaucher. Und wenn ich da entweder mit meinem Bus unterwegs bin oder mit dem E-Auto auf dieser Ringstraße, wo muss ich Halt machen, um ganz viele von diesen Papageientauchern zu sehen?
Es gibt verschiedene Stellen, wo man sie sehen kann. Aber die bekannteste Stelle, und die wird auch bei Reisen angeboten, das sind die Westmänner Inseln, die etwa 12 Kilometer von der Südküste entfernt sind. Da fährt eine Fähre rüber von der Südküste und bei diesen Reisen wird natürlich häufig, wenn die da vorbeikommen, wird dann auch die Gelegenheit gegeben, die Tour zu den Westmännern zu machen. Das sind Inseln mit 5000 Leuten etwa, direkt vor der Küste. Und da ist die größte Papageientaucherkolonie. Da spielen die Papageientaucher eine große Rolle, rituelle Rolle im Leben der Inselbewohner. Und natürlich im Norden gibt es auch sehr schöne Stellen. Ich denke zum Beispiel an Tjörnes. Das ist also ganz weit oben im Norden, nördlich von Húsavík. Und da führen auch viele organisierte Reisen natürlich hin. Und da gibt es große Felsen. Die sind in den Felsen, weil sie bauen sich kleine Neste in den Felsen drin. Dann graben sie sich tief hinein. Und dann schwärmen sie immer wieder aus dem Meer und fliegen hinaus, um für ihre Jungen so Futter zu holen. Und da kann man auch manchmal ganz große Luftkämpfe oder Kämpfe in der Luft erleben. Wenn zum Beispiel die Raubmöwen kommen und die Papageientaucher mit ihrem bunten Schnabel, die haben gerade mal so ein Fischlein im Schnabel. Und dann stürzen sich die Raubmöwen raus und wollen die mal die Fische wegnehmen. Also da erlebt man oft sehr, sehr interessante Schlachten in der Luft. Und die sind unglaublich überlebensfähig, diese kleinen Vögel. Die haben erstaunlich dafür, dass sie so kleine Flügel haben. Dann können sie erstaunlich viel schnell auch fliegen. Aber die sind immer eine Reise wert. Also manche Leute fahren dahin, die wollen nur die Papageientaucher sehen. Solche Leute habe ich kennengelernt. Und die sagen, das ist eine Reise wert. Die sind so lustig. Und so niedlich.
Ja.
Könnte mir passieren, dass ich das auch sage, dass das einer der Gründe ist. Also wirklich einer, vielleicht nicht der einzige. Ich frage jetzt aber mal, weil ich sie ja noch nicht live gesehen habe, also meines Wissens da auch noch nie irgendwo in einem Zoo, die ich ja sowieso nicht so viel besuche. Aber wie groß ist so ein Papageientaucher? Und wie nah komme ich dann dran? Also sehe ich den direkt gut oder muss ich ein bisschen auch trittfest sein, wenn ich von Felswänden höre und so? Was würdest du sagen? Wie viel Zeit nehme ich mir auf, damit ich das wirklich genießen kann?
Ja, es gibt allerdings für diejenigen, die sind nur so 15, 20 Zentimeter groß, aber die sind ganz winzig oder ganz klein. Ein bisschen dickbäuchig doch. Aber wenn...
Sympathisch.
Ja, Nein, mit einem dicken Bauch. Aber wenn Sie zum Beispiel an der Südküste langfahren und Sie fahren nicht auf die Vestmannaeyinseln, dann gibt es Vík. Das ist die südlichste Ortschaft Islands. Vík liegt ja direkt hinter dem Berg an diesem schwarzen Sand, an dieser Reynisfjara, an dieser Sandstrand, von dem ich vorhin sprach. Und da gibt es in den Bergen unterhalb der Ortschaft Vík, also in unmittelbarer Nähe von diesem schwarzen Strand, da gibt es auch eine schöne Kolonie. Und ein anderes, was ich empfehlen kann, ist, wenn Sie auf die Halbinsel Dalhólaey, das ist die Südspitze von Island, das ist ein riesengroßer Fels mit einem großen Loch, wo Schiffe durchfahren können, ein Lochfels, und ragt in den, ins Meer im Süden hinaus. Und da gibt es, da kommen Sie sehr nah an Sie heran. Da können Sie ganz ruhig, da müssen Sie aufpassen, die sind ein bisschen scheu, aber Sie können, wenn Sie Glück haben, auch ein paar Meter Entfernung von denen kommen. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit, da müssen Sie vielleicht eine Stunde einlegen oder so, damit Sie das schaffen. Aber es ist die Möglichkeit, an Sie ganz nah heranzukommen, wenn man sich vorsichtig und ruhig verhält.
Toll. Auf jeden vielleicht, Fall. Ja, vielleicht besprechen wir in Teil 2 auch, was die Papageientaucher im Winter machen. Ne? Können wir auch machen. Das war der Sommer. Ja?
Ja.
Island ist ein wunderbares Ganzjahresziel und deshalb blicken wir jetzt mal auf die Wintermonate in Teil 2. Bis Donnerstag und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!